Thema Frauenfußball zum Beispiel. Wir haben letztes Jahr eine Akademie gegründet zu dem Thema, zur Unterstützung. Und so versuche ich neben diversen unterschiedlichen Sachen eben auch immer gesellschaftliche Themen in das Unternehmerische zu integrieren. Richtung Diversity, also wie halt eben eine Gesellschaft sich auch im Unternehmenskontext weiterentwickelt und welche Rolle Unternehmerinnen da spielen. Für mich geht das alles halt viel, viel zu langsam. Ich glaube, wir müssen in Berlin gucken, dass wir den Faden, den wir bis vor 2-3 Jahren hatten, halt verschiedene Teilbereiche der Medien- und Kreativbranche zusammenzubringen, auch jetzt nach der Krise nochmal revitalisieren.
Willkommen bei The Medium is the Message, dem Podcast vom Medianet Berlin-Brandenburg, einem interdisziplinären Netzwerkverein der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft. Ich bin Janine Koch, Vorstandsvorsitzende von Medianet, und regelmäßig spreche ich mit VertreterInnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Kreativwirtschaft. Ich möchte von Ihnen wissen, was sind die aktuellsten Themen und drängendsten Fragen der Branchen und welche unternehmerischen Werte treiben Sie persönlich an? Welche Botschaften möchten Sie in die Welt tragen und welche Rolle spielen Medien und Netzwerke dabei? Ich spreche also mit Menschen, die ihre Erfolgsstories und Stolpersteine, kurz ihre persönlichen Erfahrungen auf ihren Karrierewegen mit uns teilen. Mein heutiger Gast ist auf der Bühne wie zu Hause. Schon im Alter von 9 Jahren hat er gelernt, wie man Reden schwingt und das Publikum mit Gesang verzaubert. Ich rede vom Kölner Kinderkarnevalsprinz Andreas Gebhardt höchstpersönlich. Heute hat er der Bühne zwar noch nicht ganz den Rücken gekehrt, aber doch eine etwas andere Karrierelaufbahn eingeschlagen. Der gebürtige Kölner lebt seit 2001 in Berlin und ist unter anderem Geschäftsführer sowie einer der 4 GründerInnen der Republika und damit auch einer der Köpfe hinter Deutschlands Digital- und Gesellschaftskonferenz Number One. Nach seinem Abitur und Zivildienst studierte Andreas zunächst Politikwissenschaften an der Universität zu Köln und in dieser Zeit engagierte er sich auch aktiv in der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Schwerpunkte seiner politischen Arbeit waren Antirassismus, Klimaschutz und Technologiepolitik. Nach seiner grünen Parteilaufbahn und Ämtern und Mandaten in der Kommunal-, Bundes- und Europapolitik spezialisierte Andreas sich auf die Organisation von Events, Open Source und Beratung. 2002 gründete er gemeinsam mit Markus Beckedahl ein Unternehmen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, New Thinking war geboren, damals noch unter einem anderen Namen. Bis Ende 2013 war Andreas Geschäftsführer dieses Unternehmens. Neben der Republika in 2007 versuchte er sich noch an einigen weiteren Unternehmensgründungen. In den letzten Jahren war Andreas außerdem Redner, Gast, Mitorganisator und Moderator unterschiedlichster Diskussionen, Konferenzen und Events. Er war unter anderem Dozent an der Popakademie in Mannheim, Mitglied im IHK-Ausschuss Kreativwirtschaft Berlin und Gründungsmitglied des Vereins Digitale Gesellschaft. Darüber hinaus war Andreas Think Tank Organisator und schrieb Beiträge und Artikel für diverse Publikationen und tut das bisweilen immer noch. Um all diese Aktivitäten zu bündeln, gründete Andreas 2015 die Creator Broker Owner GmbH. Mit CBO berät er junge Unternehmen beim Aufbau ihres Geschäftsmodells und bei der Entwicklung digitaler Strategien. Ich möchte mich heute mit Andreas über seine berufliche Laufbahn, sein politisches Engagement und seine Arbeit als Geschäftsführer bei der Republika unterhalten. Die diesjährige Konferenz steht kurz bevor und ich möchte wissen, wo liegen die Schwerpunkte in diesem Jahr, welche Neuerungen gibt es, aber auch, wie herausfordernd waren die letzten beiden Jahre während der Pandemie, als die Konferenz komplett auf online umstellen musste. Wie schätzt er die Zukunft der Veranstaltungsbranche ein? Wo muss die Politik jetzt unterstützen? Und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch die Digitalpolitik in Deutschland? Einen längeren Abschnitt deiner beruflichen Laufbahn haben wir ja bei der Republika gemeinsam bestritten. Ich bin also auch ganz persönlich sehr gespannt, was sich alles getan hat und freue mich nun ganz besonders auf das Gespräch mit dir, Andreas. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, toll hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt jetzt in der nächsten Stunde oder so.
Ja, ich auch. Also wir haben uns echt viel ausgedacht für diese Stunde, die wir hier gemeinsam haben und wollen tatsächlich ein bisschen in deine, ja sag mal, deine persönliche Entwicklung, in deine eigene Karriere einsteigen. Und ich habe es im Intro schon angedeutet, du standst schon ziemlich früh auf den Bühnen, die die Welt bedeuten, eigentlich ja die Bretter, die die Welt bedeuten. Nämlich schon mit 9 hattest du hunderte Auftritte als Kölner Kinderkarnevalsprinz. Wie blickst du heutzutage auf diese Ereignisse zurück?
Naja, erstmal kann man sich natürlich nicht mehr so an so viele Einzelheiten erinnern. Also es ist ja wirklich lange her. Ich bin jetzt 46, 47, sowas in der Gegend. Und Damals war das einfach nur aufregend, jeden Tag mit dem Shuttle zwischen verschiedenen Auftrittslocations hin und her gefahren zu werden und ja, so ein bisschen die Scheu dann zu verlieren, ohne es zu merken, vor vielen Leuten irgendeinen Quatsch zu machen. Und das war, also ich beschreibe das immer so ein bisschen wie Obelix, der halt in den Zaubertrankkessel gefallen ist. Also Karneval habe ich seitdem halt genug. Das mache ich jetzt nicht mehr so mit.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. In Berlin sind wir ja alle nicht so karnevalaffin. Nee. Das heißt, das Fieber ist jetzt auch an dir vorbeigezogen in den letzten Jahren.
Ja, wie gesagt, das ist sowas wie eine nachhaltige Immunisierung hat da stattgefunden.
Ah ja, für auf Lebenszeit offensichtlich.
Das weiß ich nicht. Aber die Frage war ja auch, wie ich darauf zurückblicke. Es ist halt schon eine ganz spezielle Mentalität, die man halt in Berlin oder anderswo jetzt nicht so richtig teilen kann, wenn einfach die ganze Stadt halt ausflippt und da Millionen Leute auf der Straße sind und Party machen. Das ist halt schon speziell und möchte ich ja keinesfalls missen, dabei gewesen zu sein. Aber da könnten wir auch abendfüllend drüber reden, was man da so für Erlebnisse hat als kleiner Junge in so einem ja durchaus auch von Wirtschaftsinteressen geprägten Umfeld. Also die ganze Vereine und Sponsoren und Partner, da ist ja auch ein Geschäft und nicht ganz so naiv, wie man denken würde, ja ein bisschen pappnass auf und los geht's oder so.
Ja, abgefahren. Du hast mal vor einiger Zeit, hast du auch mal gezeigt bei einem unserer alten Team-Meetings, dass es sogar noch Gläser gibt, wo dein Konterfei drauf ist. Hast du die auch noch?
Ein paar habe ich noch, witzig. Autogrammkarten noch von damals. Das ist halt das Abgefahrenste fast, dass man halt so seine Unterschrift als Neunjähriger auf solchen alten Dingern halt sieht. Aber das ging halt gut weg. Also die noch ein Nachsatz dazu, das war ja wirklich von im Autohaus mit 8000 Leuten eine Rede halten bis hin zum Altenheim mit 80-Jährigen, die einem Stofftiere gehäkelt haben, wenn man vorbeikommt und so. Also das ist wirklich so die ganze Bandbreite von kleinteilig bis ganz groß. Und das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich das auch in so verschiedenen Formaten, auch in den letzten 40 Jahren seitdem halt auch gearbeitet. Also und, vom Kleinteiligen ins ganz Große auch.
Und wie wird man da, also ich muss ja nochmal nachhaken, weil es ja schon ein bisschen skurril ist, in so einem jungen Jahr, in so einem jungen Jahren sowas zu machen. Wie wurdest du darauf vorbereitet, also irgendwie auf solchen Bühnen zu stehen und so, auch mental, emotional? Gab es da irgendwas?
Naja, es gab eine Rede, die musste ich halt auswendig lernen. Und zu der damaligen Zeit lief es so, dass große Vereine immer in verschiedenen Abständen halt in einem Jahr dieses Kinderdreigestirn nominieren dürfen. Und dann wird halt geguckt, wer ausgerechnet in diesem Jahr im Verein Kinder im richtigen Alter hat, das zu machen. Und so bin ich da so reingerutscht, weil es halt zufällig, also ein Jahr später oder zwei Jahre früher, wäre es halt anders gelaufen. Das heißt, das war dann eher so zufällig und ich fand es geil, weil ich halt dann 4-5 Monate fast nicht zur Schule gehen musste, weil ich halt die ganze Zeit halt auf der Bühne stand von morgens bis abends. Das war dann, na, weiß nicht, also so eine richtige Vorbereitung gab es da eigentlich nicht. Das hat sich dann so ergeben, wenn man da den ganzen Tag, da wächst man dann rein.
Du hast gerade gesagt, du musstest da nicht zur Schule gehen, aber dein Abi hast du ja dann trotzdem geschafft, glücklicherweise.
Bisschen später, ja.
Genau. Und dann hast du im Anschluss an deinen Abi Zivildienst gemacht bei einem mobilen Sozialhilfedienst. Wie hat dich das geprägt, diese Zeit damals?
Ja, das waren halt schon schwierige Zeiten, weil es auch da recht unvorbereitet in die intimste Privatsphäre von Leuten reinzukommen, um denen halt zu helfen. Jetzt nicht in der Pflege, sondern einfach in der Unterstützung im täglichen Leben von Schwerkranken über ganz Alte, über also so sehr belastend auch teilweise, aber auch schöne Momente. Also das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die auch prägend waren in dem Sinne, dass wenn man so hinter die Kulissen guckt, auch was halt zum Beispiel, wenn man halt in einem gut situierten Stadtteil zu tun hat und dann zwei Stunden später in einem Brennpunkt, dann trifft man natürlich auf ganz andere Leute und man weiß erstmal nicht so genau, was hinter der Tür dann stattfindet. ja, ich will es jetzt nicht verklären, aber es war auf jeden Fall ganz interessant.
Mhm. Also es ist ja aktuell auch immer wieder eine Debatte, dass das zurückgeholt wird, dass man irgendwie allgemeine Dienstpflicht, Zivildienstpflicht oder so wieder einführt. Wie findest du diese Idee grundsätzlich?
Ja, von Zwangsdiensten halte ich erstmal eigentlich nichts. Mhm.
Aber war für dich insgesamt trotzdem eine lehrreiche Erfahrung, wenn ich das so richtig rausgehört
ja,
habe?
Ja, absolut, aber halt auch eine ausbeuterische, nicht? Also wenn man halt dann auch hinter die Kulissen guckt und weiß, zum Beispiel dadurch, dass man die Abrechnung für diesen mobilen sozialen Hilfsdienst für diese alten oder bedürftigen Menschen halt machen muss, weiß man, was man selber verdient und was die halt abrechnen. Mhm. Und deswegen kann ich für so eine Dienstpflicht nicht sein, weil da halt einfach Organisationen, einfach Unternehmen halt viel Geld mit verdienen, dass halt junge Leute damals halt das machen mussten. Und da gibt es andere Wege.
Ja.
Also gut bezahlte Jobs, dann ist das ein anderer Schnack, als wenn man es als Zwang machen muss.
Ja, okay. Du hast ja nach dem Zivildienst auch Politikwissenschaften studiert und warst auch aktiv bei den Grünen seinerzeit. Du bist ja jetzt nicht hauptberuflich Politiker geworden. Was war der Grund, warum du dieses Engagement, diese Karrierelaufbahn nicht eingeschlagen hast?
Ne, das führt halt schon zu einem Kern meiner Arbeit danach. Ich habe mich dann dem Thema Open Source und so weiter zugewendet, weil ich in der Politik gemerkt habe, dass sehr schnell sich der Wind ändern kann, für was Leute stehen, beziehungsweise für welche Inhalte und Werte sie sich halt positionieren. Das war halt also im Höhepunkt der Zeit, Ende der 90er Jahre, als ich das gemacht habe, da war ich halt unter anderem der Bundessprecher der damaligen Grünen Jugendorganisation. Und da war gerade die Situation, dass die Bundeswehr eben zum ersten Mal im Auslandseinsatz in ehemaligen Jugoslawien halt unterwegs war mit Bomben auf Belgrad und erste rot-grüne Bundesregierung. Und da hat sich halt sehr schnell für mich dann gezeigt, dass ich zwei Möglichkeiten habe, entweder eher opportunistisch, realistisch sagen, okay, ich muss das halt mittragen, oder idealistisch sagen, nee, ich kann da mit meinem guten Namen nicht vereinstehen. Und das habe ich halt als Letzteres habe ich dann den Weg gewählt und mich dann diesem Thema von Open Source und freier Software zugewendet, deswegen, weil es halt hier eben eine nicht korrumpierbare und nicht an einzelnen Motivationen von Personen hängende Geschäftsgrundlage gibt. Also eben ein Programm, was nicht durch die einzelnen Interessen von Personen beeinflussbar ist. Und habe da so ein bisschen die Werte, die ich politisch hatte, in einem anderen Kontext weiterführen können.
Jetzt ist natürlich, also ohne jetzt ein riesen politischen Diskurs aufzumachen, aber die Entwicklung bei den Grünen ist ja noch mal krasser als damals wahrscheinlich jetzt für dich. Oder wie siehst du die Situation jetzt aktuell mit der Ukraine-Krise und den Waffenlieferungen? Gerade eben noch gehört im Interview mit Annalena Baerbock, die jetzt massiv noch mal liefern möchte. Wie berührt dich das oder betrifft dich das?
Naja, ich weiß nicht, wie die Situation ist, wenn der Podcast das erste Mal jetzt dann rauskommt. Nicht? Mhm. Also klar ist, dass es sich sehr ähnlich anfühlt wie damals, dass eine Beteiligung der Grünen Partei an einer Bundesregierung in den ersten Wochen schon überschattet ist von einem Kriegseinsatz unter anderen Vorzeichen. Aber, und vielleicht auch so viel nur dazu, ich sehe das tatsächlich auch in einem Kontext zu den politischen Entwicklungen damals, wo halt eben eine Handlungsunfähigkeit Russlands da war und diese großen Linien, ohne da wirklich jetzt ins Detail gehen zu können, sehen wir jetzt auch heute wieder diese Handlungsunfähigkeit des Westens gegenüber dem, was in der Ukraine passiert, aktiv einzugreifen. Mhm. Diese Rolle hatte Russland damals halt, wo es um Jugoslawien ging, auch nicht eingreifen zu können. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis an vielen Stellen. Aber ja, wie gesagt, das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen.
Absolut, das sprengt den Rahmen, aber weil wir gerade so ein bisschen an dem Thema dran waren. Insofern lass uns gerne nochmal auf deine unternehmerischen Tätigkeiten zurückkommen. Du hast gerade schon Open Source und diesen Themenbereich angesprochen. Du bist ja als Gründer unterwegs, du bist als Speaker unterwegs. Du hast von 2003 bis 2013 als Geschäftsführer der New Thinking Communications GmbH gearbeitet und jetzt eben natürlich immer noch in deiner Rolle bei der Republika, aber eben auch schon seit jetzt nunmehr 2015 Creator Broker Owner. Und darüber würde ich gerne ein bisschen intensiver mit dir sprechen, denn mit dem Unternehmen bist du ja auch kürzlich Mitglied beim Medianet geworden. Und das würde ich gerne einmal ein bisschen mehr mit dir herausstellen, was es damit eigentlich auf sich hat. Du berätst ja junge Unternehmen, vor allen Dingen im Bereich Digitalisierungsstrategien. Hol uns doch mal ein bisschen rein, was ist Creator Broker Owner und wofür steht das eigentlich?
Also Creator Broker Owner, erstmal vielleicht zum Namen. Das ist ein Zitat und eine Reminiszenz an Professor Peter Kruse, ein Unternehmenssoziologe und sehr, sehr spannende Persönlichkeit, leider schon vor einigen Jahren verstorben, der Rollen im Unternehmen definiert hat, die notwendig sind, um Innovationen hervorzurufen. Und das ist zum einen der Kreative, der also Dinge gegen den Strich bürstet, der einfach querdenkende Ideen hat, als man den Begriff noch verwenden konnte. Dann den Broker, jemand mit einem Netzwerk, der Kontakte hat und kreative Ideen unterbringen kann. Und den Owner, der in der Detailtiefe sich mit den Themen auseinandersetzt. Und ich fand diese drei Rollen für mich jeweils in unterschiedlichen Schattierungen passend für das, was ich schon gemacht habe in der Vergangenheit. Also eben als Kreativer, als Netzwerker, aber auch als inhaltlich Deep Diver unterwegs gewesen zu sein und das zusammenzubringen, so als Philosophie, direkt schon im Namen, fand ich sehr attraktiv. Und nun ist es mittlerweile so, dass wir uns da überlegt haben, in dem, was jetzt auch letztlich ein Unternehmensnetzwerk ist, wo 3-4 Tochterunternehmen, die ich gegründet habe, sich mit Veranstaltungen auseinandersetzen. Aber wir haben auch jetzt ein Jazzcafé aufgemacht und also sehr vielschichtig, dass wir dieses Paradigma fast entwickelt haben, dass es einen Kreativen braucht, einen Netzwerker und einen Owner, also jemand, der sich mit den Themen intensiv auskennt, um das selber anzuwenden in zum Beispiel Beratungsprojekten oder in Entwicklungsprojekten mit anderen Unternehmen. Und so schließt sich da so ein bisschen der Kreis, weil das erst so eine eher auf mich gespiegelte Namensfindung war, aber jetzt eigentlich auch eine operative Betriebsanleitung. Mhm. Und deswegen bin ich damit eigentlich sehr zufrieden und das macht halt Spaß, die Angebote auch zu machen, Leute darüber reflektieren zu lassen, was das bedeutet, welche Rolle man im Unternehmen oder in einem Innovationsprozess überhaupt hat.
Ja, du hast jetzt noch ein bisschen erzählt, wie die Entstehungsgeschichte ist, vor allen Dingen hinter dem Namen. Und du hast auch schon mal das Jazzcafé erwähnt, was auch darunter firmiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Was gehört dann noch zu dieser Creator Broker Owner Unternehmensgruppe sozusagen dazu? Du beschreib mal ein bisschen oder die Unternehmen, die da jetzt integriert sind.
Und zum einen gehört dazu, dass was wir mit New Thinking in der Vergangenheit gemacht haben, also eben die Beteiligung an Republika, also insgesamt halt so ein bisschen die Aktivitäten der Vergangenheit, aber eben zum Beispiel auch die Plain Schwarz. Plain Schwarz ist ein Unternehmen, was sich mit Technologiekonferenzen sowohl online als auch digital auseinandersetzt, wo gerade jetzt in den letzten 2 Jahren halt ganz viel passiert ist, die Transformation von Events, die bisher physisch stattgefunden haben, aus dem technischen Raum, dann auch online zu veranstalten. Und so ist es halt, also insgesamt sind jetzt bei den Firmen jetzt nicht so ultra viele Leute beschäftigt. Wenn wir jetzt Republika dazu zählen, sind das vielleicht 30 Mitarbeiterinnen insgesamt, für die wir da verantwortlich sind. Aber eben in einem bunten Strauß, du hast es nochmal erwähnt mit dem Jazzcafé, das ist halt so ein Projektansatz, den ich vor Jahren gewählt habe, zu gucken, einfach vielschichtig auszuprobieren. Ein anderes Thema, über das ich gerne spreche, weil es mir sehr wichtig ist, ist das Thema Frauenfußball zum Beispiel. Wir haben letztes Jahr eine Akademie gegründet zu dem Thema, zur Unterstützung. Und so versuche ich neben diversen unterschiedlichen Sachen eben auch immer gesellschaftliche Themen in das Unternehmerische zu integrieren. Mhm. Und mal klappt es nicht, aber so ist es halt. Ne?
Das ist ein gutes Stichwort, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Du bist ja auf jeden Fall überhaupt nicht ängstlich, was Gründungen angeht. Du probierst 1000 Sachen aus, nicht alles funktioniert. Das hast du auch gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was war denn das Herausforderndste bisher für dich am Gründen oder welche Geschichte, die du total geil fandst, hat aber trotzdem nicht richtig geklappt? Was hast du für Erfahrungen gemacht?
Ja, viele, unterschiedlich. Also ich glaube, das Prägendste ist zu sehen, was man mir in der Vergangenheit häufig gesagt hat, man soll nicht so viele Sachen auf einmal machen. Ne? Und das kann stimmen, muss aber nicht. Mhm. Ne? Also einerseits ein breites Portfolio an verschiedenen Themen, dann gehen die Sachen voran, das ist cool. Aber vielleicht kann man manchmal auch nicht detail genug hingucken. Und so habe ich halt in mehreren Investments, die ich halt gemacht habe, auch gerade am Anfang von CBO, also Creator Broker Owner, dann zum Beispiel mal einen Fehler gemacht, das Team war vielleicht nicht motiviert genug. Oder ich habe jetzt nicht genau genug mir angucken können, wirklich funktioniert das Geschäftsmodell eigentlich und war das einfach vielleicht nicht richtig abgeprüft, ob das funktioniert oder. Mhm. Das heißt, es ist halt vielschichtig, aber was halt immer noch, und das nervt mich halt hart, ist halt das Bürokratische. Mhm. Also alle bürokratischen Rahmenbedingungen, die man machen muss, um was Neues zu gründen. Es ist halt gigantisch und es geht nicht voran. Und
Was ist das Nervigste daran?
Naja, nee, einfach die Vielschichtigkeit der Behördensachen. Ja, also, dass sich die Leute da die Sachen halt untereinander hin und her schicken, mhm, oder dass man halt One-Stop-Agency oder so hätte, gibt's ja alles nicht. Ne? Das heißt, man fängt halt immer wieder bei Neuem an und das allein, dass man in Berlin halt eine neue Steuernummer bekommt, wenn man halt den Bezirk, den Sitz wechselt oder so. Nicht? Also so, das sind alles so, ist halt leider unnötig.
Ja.
Und das ist schon, dass da viele Leute dann sofort die Segel streichen, kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber dann muss man halt wirklich ein bisschen dickhäutig sein und sich nicht immer erschrecken, wenn dann da schon wieder was an Briefen im Kasten ist.
Ja, One-Stop-Agency, du hast das angesprochen, stand jetzt auch mehrfach in den Koalitionsverträgen oder zumindest in dem, was die Parteien sich irgendwie überlegt hatten für Berlin. Wie groß ist deine Hoffnung, dass das wirklich kommt? Und kannst du da vielleicht unterstützen an der Seite, wenn die Unterstützung brauchen, beraten mit CBO zum Beispiel?
Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, entschuldige. Also ich glaube, das Thema ist halt leider ein bisschen größer. Also ich glaube, wichtig ist, und in einem anderen Bereich meiner Arbeit bin ich ja auch in der Stiftung Zukunft Berlin unterwegs. Also da geht's ja auch eher um so bürgerschaftliches Engagement. Und wenn es vielleicht mal in den nächsten Jahren geklärt ist, das Verhältnis zwischen Bezirken und dem Land selber, dann könnte sich da auch ein bisschen was tun. Hm. Also ich glaube, jetzt wieder so eine Metaebene wie so eine 115, ich weiß, dass die Nummer jetzt nichts mit Berlin zu tun hat, aber dann rufe ich halt bei der 115 an und komme nochmal woanders raus und kriege trotzdem nicht das, was ich brauche. Hm. Also ich glaube, das muss da schon from the scratch was geändert werden. Und ich wünsche da allen, die da sich kümmern, ein gutes Händchen, aber immer mal aus der Perspektive von Gründerinnen sich das anzugucken, macht halt total Sinn und nicht nur auf, das haben wir jetzt immer schon so gemacht oder so, also da gibt es wirklich Verbesserungsbedarf.
Okay, also verschieben wir dieses Thema nochmal. In ein paar Jahren reden wir nochmal drüber, ob das irgendwie plötzlich gelingt oder so. Das ist auf jeden Fall.
Nein, es ist halt wirklich nicht trivial. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, dass man Scheunentore öffnet für Schindluder mit irgendwelchen Unternehmensformen oder so. Aber es muss halt nicht so kompliziert sein.
Ja, absolut. Du bist auch nicht der Erste, der das sagt, natürlich, ja, auch in diesem Kontext, in diesem
Interview. Das würde mich auch wundern.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu diesem B bei CBO zurück. Broker, du hast es vorhin auch nochmal mit Netzwerker übersetzt, wie wichtig das ist, eben genau diese Rollen in so einem Unternehmen oder im Team zu haben. Du bist jetzt gerade, apropos Netzwerk, Mitglied bei Medianet geworden Anfang dieses Jahres. Und da wäre nochmal spannend zu wissen, was erwartest du dir selbst grundsätzlich nicht nur vom Medianet, sondern vom Netzwerken? Was macht ein Netzwerk für dich erfolgreich? Also wenn du sagst, das hat sich gelohnt. Und was bringst du mit CBO mit, um auch ein Teil von Netzwerk, vom Netzwerk, vom wertvollen Netzwerk zu sein?
Naja, einmal interessiere ich mich dafür, wie das jetzt so weitergeht nach dem ganzen Corona-Fu oder mitten jetzt drinne in der dritten Endmoräne oder wie man auch immer das jetzt sieht, da halt dabei zu sein und mal so das Ohr auf die Schiene zu legen, zu gucken, was da so läuft. Was wir einbringen können, ist halt eben die auch schon beschriebene Event- und Aufenthaltsqualität, Kompetenz für halt Dinge aller Art. Das müssen ja nicht nur Location sein, sondern online, digital und physische Räume zu schaffen. Und na, erstmal auch nochmal zu zeigen, okay, hier gibt es halt einen Erfahrungsschatz und ins Gespräch zu kommen mit Interessierten, die, die das halt heute ähnlich sehen. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt so eine Agenda habe, sondern mir ging es auch darum, so ein bisschen die Breite meines Portfolios so ein bisschen zu zeigen, zu sagen, so, okay, was passiert denn da eigentlich alles neben Republika auch und mit anderen Veranstaltungsformaten, mit eben auch Schwerpunktthemen haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, in Richtung Diversity, also wie halt eben eine Gesellschaft sich auch im Unternehmenskontext weiterentwickelt und welche Rolle Unternehmerinnen da spielen. Für mich geht das alles halt viel, viel zu langsam, was halt digitales Unternehmertum auch angeht. Mhm. Hauptsächlich wird geguckt auf Startups und schnell wachsen und ganz viel und so. Mhm. Aber so eine Art digitalen Mittelstand wird halt häufig nicht gesehen oder gibt es wenig Möglichkeiten, der dafür Funding auch zu bekommen. Und das sind so die Themen, die mich interessieren. Mhm. Also das ist halt eigentlich die Stärke, sagt man zumindest in der deutschen Wirtschaft, dass halt eben Mittelstand da das Rückgrat sei. Im Digitalen ist das wenig der Fall oder wird so nicht gesehen, und sondern immer nur die direkt die ja auch für die Gründerinnen sehr schwierigen Modelle des der Startup-Kultur, ohne da jetzt dagegen zu sein. Mhm. Aber es gibt da einfach andere Facetten, und da werde ich jetzt nicht müde, zu versuchen, dem halt auch Raum und ein bisschen Gewicht zu geben.
Ja, man merkt auch immer mehr, dass natürlich der Austausch gerade für den zwischen dem Mittelstand und den Startups extrem wichtig wird. Ne? So ist so ein bisschen, du hast Diversität schon angesprochen, da geht es auch um Generationsmanagement, also die Leute zusammenzubringen mit ihren frischen neuen Ideen, anderen Herangehensweisen, plus diesen Mittelstand, der vielleicht ein bisschen größerer Tanker ist, langsamer fährt, aber durchaus ja auch eine Berechtigung hat. Wie kriegt man die eigentlich zusammen und wie können die voneinander lernen? Das ist auch ein Riesenaspekt, den wir mit dem Medianet versuchen, auch ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken, auch in Zukunft, weil das ist, glaube ich, genau das Zukunftsfähige, was das sein, was das ausmacht und, mit dem Nächsten.
Ja, und also der Begriff Zukunftsfähigkeit bezieht sich ja auch nicht nur auf Unternehmensnachfolge oder so Unternehmensmodellentwicklung, sondern durchaus auch auf Perspektiven neben der Startup-Kultur für Gründerinnen. Also das wollte ich jetzt wirklich nochmal stark machen, weil das ist, liegt mir wirklich am Herzen. Das ist ja allgemein, aber in Deutschland insbesondere, kaum jemanden in seinem Umfeld finden wird, der einem zuredet und sagt, ja, gründe doch mal eine Firma oder sei doch mal Unternehmer oder so, sondern das Paradigma, ein Startup zu gründen, was in der Luft hängt, ist 9 von 10 scheitern. Mhm. Ja, und da werde ich natürlich keine Motivation bekommen aus Familie oder Freundeskreis, wenn dann sowieso, das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Das heißt also, die das Mindset und die Perspektive auf Gründen rein auf so eine hochskalierende, fremdkapitalfinanzierte digitale Unternehmerschaft zu beschränken. Das hat uns jetzt schon auch ganz viel Kreativität gekostet. Und das müsste sich eigentlich sehr viel stärker ändern. Ja. Das ist ein positives Momentum hat, und auf einmal was schief geht, dann ist es halt so.
Ja. Ja, das Thema haben wir auch oft, ne? So, dass es irgendwie keine Scheiterkultur gibt in Deutschland, dass das einfach irgendwie, wenn jemand gescheitert ist, ist er eigentlich erstmal verbrannt für eine ganze Weile und kommt nicht so schnell wieder auf die Füße. Das heißt, im Grunde eine neue Narration auch mal zu entwickeln, zu sagen, so, das sind auch alles Learnings auf dem Weg dorthin. Und es geht auch vielleicht nicht immer um Exit, sondern es geht auch vielleicht darum, um durchzuhalten, das Unternehmen groß zu machen, aber es vielleicht auch einfach zu behalten und einfach, ne, so vielleicht zu einem Mittelstand werden zu lassen oder so. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, vielleicht auch ein Stück weit was man auch schon in der Schule mal mitbekommen sollte. Ne? So, wie funktioniert, was heißt Gründen eigentlich? Was ist eigentlich Unternehmertum? Ich meine, wir werden alle mit irgendwelchen wurden damals mit sämtlichen Dingen beladen in der Schule, die heute keiner mehr braucht. Ne? So, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein gleichschenkliges Dreieck in der Hand hattest. Wirst du vielleicht irgendwann demnächst mal wieder, aber also so, ich nehme ein doofes Beispiel vielleicht, aber nichtsdestotrotz, ne, so viele Dinge, die man im Leben nicht anwenden kann, und solche Geschichten werden einem nicht beigebracht.
Hm. Ja, also Mathematik war nie meine Stärke, von daher bin ich da fein raus. Aber ja, also ich möchte jetzt auch nicht zu sehr nur das aus der Unternehmerperspektive sehen, aber natürlich ist es halt so ein Swing, der halt gerade da ist, dass auch abgeleitet, wir haben es eingangs diskutiert, über eine große gesellschaftliche Unsicherheit, was die politische Lage und so weiter angeht, dass man natürlich, wenn es denn geht, eine sichere Perspektive sehen will und die Freiräume, die man sich halt selber als Unternehmerin schaffen kann, eher in den Hintergrund rücken. Durch die Sorgen. Aber die sind ja nicht unbegründet, die Sorgen. Die sind ja da. Also das ist nichts für jeden halt, diese Verantwortung für andere zu übernehmen und Arbeitsplätze zu schaffen etc. Auf der anderen Seite ist es aber eine tolle Möglichkeit, Dinge zu probieren und umzusetzen. Ich glaube, diese Entscheidungsfreiheit ist eher das, was in der Schule oder in Ausbildung fehlt. Ja. Meine Generation ist auch immer noch vor den Änderungen der Arbeit an den Universitäten, also so, wie hieß das da, Bologna-Prozess und so weiter, also die starke Verschulischung der Hochschullandschaft hin mit Bachelor, Master und so, dass es halt fast eine Nachfortsetzung ist von einem schulischen Ausbildung, die halt ganz wenig Raum für Freiheit, Interdisziplinarität und auch da kommen wir an den Anfang zurück, so ein bisschen Narrenfreiheit halt gibt, um sich auch damit vertraut zu machen, was es heißt, selber Verantwortung zu übernehmen. Wenn je stärker die Ausbildung formiert ist, umso unflexibler ist man danach natürlich, wenn man selber das Heft in die Hand nehmen muss.
Ja, absolut. Apropos selber das Heft in die Hand nehmen und du hast Sicherheit, Unsicherheit schon eben gerade als Begriffe benutzt. Kommen wir mal auf die Republika zu sprechen. Wie unsicher waren denn so die letzten anderthalb, zwei Jahre in der Pandemie für Republika, für euch, für dich? Wie hast du das wahrgenommen und erlebt?
Ja, das war schon sehr ernüchternd, ne? Also wenn ich es ganz ehrlich sage, hätte ich nicht gedacht, A, dass es halt so lange dauert, B, dass es aber dann am Ende doch so unternehmerisch in Anführungszeichen glimpflich abgeht, dass es halt so viel Unterstützung gegeben hat aus öffentlicher Seite. Aber ist natürlich eine entbehrungsreiche Schussfahrt, gar nicht im positiven Sinne halt gewesen ist, von einem erfolgreich laufenden, sehr, sehr reichweitenstarken Format, wenige Wochen vor der nächsten Show halt alles abzusagen. Ich meine, du warst da selber dabei an vorderster Front, von daher kann ich die Frage ja zurückgeben. War ja so nicht absehbar, dass es so lange braucht und ich glaube, im Moment ist es eher so, wie lange es braucht, bis sich das halt wieder regeneriert hat. Also, dass man auf die gleichen Umsatzzahlen kommt, die man 2019 hatte und dass man die Corona-Darlehen oder andere Maßnahmen, die man halt in Anspruch nehmen musste, um überhaupt über Wasser zu bleiben, wieder von der Backe hat. Ja. Das sind ja Fragen, die sind jetzt unbeantwortet und dankenswerterweise durften wir uns ja jetzt dieses Jahr noch mit einem Krieg dann zusätzlich beschäftigen, was jetzt auch nicht unbedingt zu einer Beruhigung und einen hohen Zulauf von Partnern und Sponsoren geführt hat. Das heißt also, die viel zitierte neue Unsicherheit, die ist halt da. Aber letztlich, auch wenn sich vielleicht komisch anhört, sind die zwei Jahre jetzt doch recht schnell vergangen.
Ja, kann ich absolut unterstützen. Ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Zeitraffer, diese Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg, den du noch ansprichst. Und ja, ich erinnere mich sehr gut an 2020, die zwei Monate vor Durchführung waren Harakiri, würde ich sagen, in der Zeit. Die erste Digitalkonferenz, die wir da gemacht haben. Was habt ihr dann so an Dingen, die in dieser Zeit als Learning dazugekommen sind, jetzt auch für die diesjährige Republika mitgenommen? Also Stichwort Stichwort Hybridität, Online-Übertragung, solche Geschichten. Ist das jetzt, hat das Raum noch bei euch jetzt in der diesjährigen, kommen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Datum, ist im Juni vom 8. bis zum 10. Juni, diesmal auch an einer anderen Location. Auch dazu die Frage, wie es dazu kam, aber eins nach dem anderen. Mhm. 8. bis 10. Juni findet ihr jetzt statt. Also warum, wie waren die Learnings? Fangen wir erstmal bei der Frage an. Was ist mit rübergezogen in die analoge Veranstaltung dieses Jahr?
Ich glaube, weniger, als man auf den ersten Blick denken würde. Weil die Perspektive auf unser Format Republika ist ja, dass Leute da hinkommen aus dem digitalen Raum, um sich physisch zu treffen. Und was wir in den letzten 2 Jahren gemerkt haben, ist, dass sie nicht darauf gewartet haben, sich auch nochmal digital zu treffen, wenn man sich permanent auch digital trifft. Das heißt, das Thema der Aufenthaltsqualität im Physischen bei größtmöglicher Sicherheit rückt ins Zentrum. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen nicht die Maßstäbe angesetzt bekommen, dass wir in der gleichen Location wieder stattfinden wie in der Vergangenheit. Weil das, was wir bis 2019 machen konnten, ist faktisch abgeschlossen. Es war damals schon in 2020 schwierig zu toppen, was im Vorjahr passiert war mit 25.000 Besucherinnen, Eröffnung durch den Bundespräsidenten und so weiter und so fort. Nun musste dann 2020 abgesagt werden. Und es hat sich dann für mich klar ergeben, dass man auch locationmäßig sich dann was Neues überlegen muss, damit man nicht in die Situation kommt. Damals war es doch so. Außerdem brauchen wir mehr Frei- und Open-Air-Flächen. Und klar hat Berlin auch viele spannende Off-Flächen. In der langen Abwägung haben wir uns aber dagegen entschieden, was total Extravagantes auszuprobieren, was vielleicht noch nicht so entwickelt ist als Standort. Und haben gesagt, wir wollen eigentlich am Wasser sein. Und jetzt haben wir gesagt, wir gehen in die Arena und nehmen das Badeschiff und die Hoppetosse und sind halt mit dem Künstlerhaus am Flutgraben, mit Vesta Kreuzberg, also dem ganzen Ensemble dort, in einer Situation, dass wir viele spannende neue Orte zum Entdecken haben, ist aber sehr fokussiert sehen auf, es ist ein physisches Event, natürlich werden wir auch wieder die wichtigsten Hauptbühnen halt streamen etc. und werden die Videos zur Verfügung stellen, aber wir haben uns dagegen entschieden, diesen doch nicht ganz trivialen Versuch zu wagen, das nochmal so zusammenzubringen, zu sagen, wir machen sowohl ein digitales Event als auch ein physischen Event, weil ich bin überhaupt gar kein Freund des Begriffs Hybrid. Mhm. Ich halte, also das ist nicht nur ein komischer Begriff, wenn man ihn dekonstruiert, es funktioniert halt auch nicht. Also man kann nur entweder vor Ort sein oder digital. Und wenn ich den Leuten vor Ort auch noch zumute, digital dabei zu sein, außer über die Social Media Kanäle, dann sind sie auch wieder nur digital dabei. Und da kann man philosophisch abendfüllend drüber reden, absolut, was das bedeutet. Absolut. Aber wir haben uns gesagt, wir machen eben eine physische Veranstaltung, die wir auch im Netz abbilden, aber nicht alles auf einmal. Es ist auch, es fehlte auch durchaus die Kraft, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass man nach 2 Jahren, wo wir das gesamte Team bis auf wenige Ausnahmen behalten haben und weitergearbeitet haben, Formate ausprobiert haben, jetzt erstmal versuchen wollen, dass wir Anfang Juni das halt gut über die Bühne bekommen, um dann mal zu gucken, wo wir stehen. Dass man überhaupt erstmal nach 1212 Tagen, nachdem die letzte Show zu Ende war, dann auch mal wieder da zu sein. Also ich bin sehr erleichtert und froh, wenn wir da bei der Eröffnung, aber auch beim Closing auf der Bühne stehen, um zu sehen, wie sich das eigentlich dann anfühlt.
Ja, klingt spannend. Ich kriege auch, ich bin gleich wieder so in diesem Feeling auch mit drin, weil das sind einfach krasse Momente auch der Vorbereitung und dann eben auch diese Entscheidungen, die ihr da treffen müsst die ganze Zeit. Ich finde es total gut, dass ihr verzichtet auf diese Pseudo, wir generieren noch eine krasse Reichweite darüber, Online-Variante, abgesehen mal davon, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das hast du aber ein bisschen so angedeutet, kostet es ja auch Unmengen an Geld, das ist genau das, was jetzt gerade nicht so locker fließt und nicht nur bei den Partnern, Sponsoren, generell einfach Inflation, dies, das, alles wird teurer.
Und du brauchst halt 2 Teams, ne? Also ja. Das ist halt gar nicht anders abbildbar.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wer zahlt es denn auch, nicht? Also ja. Nicht nur, also wer ist bereit dafür zu bezahlen, wenn man nur physisch dabei ist, okay, aber wenn man nur digital dabei ist, es ist halt was anderes als eine Musikshow oder es ist was anderes als ein Fußballspiel oder so, wo halt klar ist, okay, das endet nach 90 Minuten und ich gehe dahin, weil ich irgendwie Fan bin oder so. Das, was wir machen, ist ja ein Ort der Begegnung und das Thema der Aufenthaltsqualität war uns immer ein sehr wichtiges und da müssen wir auch gucken, dass wir das so klar auch abbilden können, ja, was wir leisten können.
Abgesehen mal davon, der Begriff Festival, Festivalisierung, darüber haben wir ja damals ganz viel auch schon gesprochen und ihr geltet. Also ja, doch, auch sozusagen unter diesem Begriff, also das wird ja auch dadurch geprägt, dass es eben nicht wiederholbar ist. Also man ist da vor Ort, man nimmt dieses Ereignis mit, man hat seine Erlebnisse, aber man nimmt diese Erlebnisse sozusagen als Erinnerung mit und die kannst du dann nicht online wieder widerspiegeln. Das funktioniert nicht, deswegen finde ich das irgendwie super, dass ihr euch da so positioniert und da auch ein Zeichen mal wieder setzt in diese Richtung. Ganz grundsätzlich, gibt es noch Tickets zu kaufen? Kann man noch dabei sein, auch last minute? Wie sieht die Situation gerade aus?
Naja, wir haben ja für manche überraschend ja schon im April verkündet, dass wir noch einen vierten Tag Republika machen. Also wir haben ja ein neues Format entwickelt, das heißt Text. Und Text ist am Samstag, eben den 11. Juni, ein Format, wo es um das ganze Thema Text geht. Wer hätte das gedacht? Mhm. Also alles, was halt eben im Text drin ist, ein bisschen back to the roots, also Blogging, aber vor allen Dingen eben auch jedes Online-Game, jedes Computerspiel braucht eine Narration, Storytelling. Jeder Film, also ein Hoch auf den Text ist der Plan, dass wir also eben auch einen neuen Erfahrungsrahmen halt nochmal schaffen können, der niederschwelliger ist. Das heißt, da kann man vorbeikommen, für einen schmalen Euro einen Tag sich das anzugucken. Ansonsten ist es so, dass wir halt diese Vier-Tages-Tickets auch haben, die noch zur Verfügung stehen, weil wir damit rechnen, dass ungefähr die Hälfte der Besucherinnen aus den Vorjahren halt da sein werden, also so zwischen 10.000 und 15.000. Um halt auch neue anzusprechen, beispielsweise dieses neue Format auch. Also einfach mal auf der Webseite gucken, da kann man einerseits online dabei sein bei den kostenfreien Formaten, die wir da haben, oder eben die Tickets sich halt auf den Leib schneidern.
Okay, super. Das klingt doch schon mal spannend. Kannst du schon irgendwas spoilern, irgendwas, worauf man sich freuen kann, Dinge, die ihr schon announced habt, die abgesehen von Text am 11. Juni, die neu sein werden oder ein krasser Speaker, der noch nie da war, irgendwas, was du schon mal ein bisschen...
Ja, jetzt, das Gute ist, es geht jetzt wieder ein bisschen los mit dem, was ich immer die vergangenen Jahre gesagt habe, ich hebe da keinen raus, weil es der Sache nicht gerecht wird. Das Highlight an sich wird sicherlich die Atmosphäre sein, die wir eben von der großen Halle der Arena mit einer tollen Showbühne und vielen interessanten Partnern über so ein total offige Hoppetotte bis hin halt zum Badeschiff und Glashaus, aber auch wieder, also das Ensemble ist the message oder so, also die Verknüpfung halt eben der verschiedenen Orte und einzelnen Leute da rauszuheben, das ist fehl am Platze, weil es halt wieder hunderte von Sprecherinnen sein werden.
Ja, super. Das ist ja, macht ja auch die Konferenz aus. Apropos macht die Konferenz aus, vielleicht nochmal so zwei Sätze dazu. Ihr seid da ja mit der Republika sozusagen echter Vorreiter im Bereich Digitalgesellschafts-Tech-Konferenz. Woran liegt es aus deiner Sicht, dass deutschlandweit es eigentlich kein Äquivalent gibt im Augenblick? Was machen die anderen anders?
Naja, also in der da wollten wir auch noch drüber reden, in der Veranstaltungsbranche insgesamt gibt es ja ein Problem und das ist, dass halt viele Formate als Businessmodelle entwickelt sind oder auf dem Reißbrett entwickelt worden sind, um großen Veranstaltungshäusern oder Messegesellschaften etc. Neue Produkte zu liefern. Und das ist bei uns halt genau andersrum. Das war ja nie geplant, dass das halt so ein großes Format ist, sondern es hat sich vom ersten Tag an, also vom April 2007, wo es das zum ersten Mal stattgefunden hat, kontinuierlich eine Community von Menschen gebildet, die halt ein Interesse daran haben, sich einmal im Jahr in dem Kontext halt zu treffen. Inhaltlich, aber eben auch persönlich, national, international, über die verschiedenen Themenstränge hinweg. Das heißt also ein interdisziplinärer Austausch auf Augenhöhe als Plattform, die nicht rein als Messe oder Kongress gedacht ist, sondern als Ort der Begegnung mit hoher Aufenthaltsqualität. Und da sind jetzt ganz viele Stichworte, da kann man natürlich viel drüber sprechen. Aber es ist auf einen Satz zusammengefasst, wir machen das halt, weil wir es können. Und nicht, weil wir es müssen. Und können heißt im Sinne von, wir haben halt das Privileg und die Möglichkeit, es zu machen, weil es da draußen Leute gibt, die das interessiert. Aber der Zwang ist nicht dadurch da, dass es halt ein Geschäftsmodell ist von einer übergeordneten Eigentümerfirma oder so.
Das heißt, ihr seid völlig frei in allem, was ihr da tut und müsst euch irgendwie, wenn ihr morgen sagen würdet, keinen Bock mehr, dann müsstet ihr niemandem Rechenschaft ablegen und keinen Senat fragen, ob das okay ist.
Naja, individuell sowieso nicht, aber auch faktisch ist das eine Option natürlich. Ja.
Und jetzt mal umgekehrt gedacht, wenn man die Republika noch stärker pushen wollen würde, auch von Berlin aus, vom Land Berlin aus, also das als so ein Leuchtturm-Event oder so, könntet ihr euch da was vorstellen, in so eine Narration einzusteigen? Und wenn ja, würdet ihr euch da Unterstützung mehr wünschen? Oder?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Unterstützung, die wir bekommen, gar keine Frage. Allerdings im Vergleich halt zu anderen branchenspezifischen Großformaten ist es dann doch nicht so groß, was man bekommt und auch vor allen Dingen nicht so kontinuierlich, dass man mittel- oder langfristig planen könnte. Von daher denken wir uns da natürlich jetzt auch gerade in der nach 2 Jahren Corona etc. Sehr intensiv darüber nach, wie das halt so weitergeht. Weil wir sind halt alle, das sind wir ja nicht nur, sondern das sind ja ganz viele, sind einfach auch erschöpft, was die Veranstaltung als Projektionsfläche bedeutet für viele, die für viele wichtig ist, aber wie viel harte Arbeit und knete Zusammenhalten auch dahinter steckt, das braucht jetzt halt einen Motivationsboost und wir werden halt jetzt sehr präsent sein in der Stadt zwischen Mitte Mai und Mitte Juni. Und ich hoffe, dass das nochmal für die Jüngeren, so hieß früher, das Münzgeld den Groschen fallen lässt bei der Stadt, auch über die Stadt hinaus, dass für Deutschland halt ein relativ wichtiges Format ist und da ein höheres Maß an Unterstützung vielleicht zu diskutieren wäre.
Auf jeden Fall muss man auch mal gucken, wie es auch von der Bundesregierung aus vielleicht auch noch anders gehandhabt werden kann. Stichwort BKM oder so. Insofern, also ich trommle immer die Werbetrommel, also werde das auch, hoffentlich können wir das hier gemeinsam mit dem Podcast auch noch mal ein bisschen vorantreiben in die Orte, wo es gehört werden muss. Vielleicht noch eine letzte abschließende Frage zur Republika und dann noch einen kleinen Mini-Ausblick und dann, glaube ich, sind wir auch soweit. Wie schwer war die Situation, Stichwort Fachkräftemangel, die Leute, die jetzt alle von der Veranstaltungsbranche zu plötzlich zu anderen Jobs übergegangen sind. Ist euch das, war das ein Problem für die Umsetzung jetzt oder ist das einigermaßen stabil geblieben?
Naja, dadurch, dass wir den Weg gewählt haben, quasi fast das ganze Team bis auf einzelne Ausnahmen zu halten, wurde uns das schon auch sehr positiv ausgelegt. Also das war jetzt nicht selbstverständlich. Das heißt auch, dass das nicht nur als Signal gedacht war, sondern ja auch ernst gemeint, dass Leute nicht so austauschbar sind oder so, sondern dass man halt da zusammenhält und das haben wir gemacht und auch eben keine Kurzarbeit gemacht, weil es viel zu viel Arbeit gab und so weiter. Das heißt, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen anders aufgestellt als viele andere, das sein konnten oder sind. Von daher weiß ich, dass die Preise halt einfach total gestiegen sind, so dass es halt unklar ist, ob das jetzt nur eine Momentaufnahme ist oder ob das jetzt auch langfristig so sein wird, weil das sind ja Größenordnungen, die man jetzt gerade im Eventmarkt zwischen 30 und 40% Teuerung sieht. Und Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie das nachhaltig erwirtschaftet werden soll. Aber das werden wir jetzt nicht dieses Jahr klären.
Ja, absolut. Die Erfahrung mache ich auch. Kleine Zäsur, dann gehen wir in den Ausblick. Aber die Zäsur beinhaltet ein kleines Kartenspiel, was ich immer mit meinen Podcast-Gästen mache. Es ist eigentlich weniger ein Spiel als eine Frage-Antwort-Situation. Es ist ein Kartenspiel von einer Künstlerin aus L.A., die irgendwann mal sich gefragt hat, wie kriegt man eigentlich die Verbindung, wie stellt man Verbindungen her zwischen Menschen? Die hat eine Plattform gegründet, die heißt We're Not Really Strangers. Und darüber vertreibt sie unter anderem diese Karten. Ich würde dich mal bitten, eine zu ziehen, sie laut vorzulesen und dann zu beantworten.
Also für die, die es jetzt nicht sehen, sind ungefähr 25 Karten. Und ich nehme jetzt eine von mir aus gesehen ganz rechts aus. What is a lesson you will take away from our conversation? Bezieht sich auf jetzt hier.
Genau.
Also first things first, als du das vorgelesen hast am Anfang, habe ich gedacht, puh, habe ich das alles gemacht? Kein Wunder, dass ich im Moment so ein bisschen K.O. bin. Also sich selber nochmal zu reflektieren, macht man vielleicht dann auch zu selten. Also das ist halt was. Und zum Zweiten, dass die Frage auf, wie frei ist man mit Republika eigentlich jetzt, nicht? Also nach der Corona-Sache kann man das aufgeben, wie wir das früher hatten. Da musste ich ein bisschen stutzen und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich da nochmal drüber nachdenken muss, weil diese Freiheit jetzt durchaus auch Einschränkungen gefunden hat. Dadurch einmal das, dass man über Corona-Darlehen und Unterstützung erstmal gebunden ist, Dinge auch weiterzuführen. Das haben wir jetzt überhaupt noch nicht weiter reflektieren können, inwieweit sich aus diesem Corona-Shit so ein Druck entwickelt hat, etwas vielleicht auch machen zu müssen, was man nicht machen würde sonst. Das ist so ein Takeaway.
Mhm. Ah ja. Danke. Danke für die Offenheit. Kam aus dem Level 3 Reflection von den Karten, für die, die es interessiert. Das hat verschiedene Levels. Level 2 und 1 und so.
War das jetzt eine schwierige oder eine einfache?
Next Level Shit.
Also war jetzt eine schwierigere oder eine einfache?
Das war eine schwierige. Du hast sie mit Bravour gemeistert und beantwortet. Kurzer Ausblick und dann sind wir fertig. Wie geht's jetzt weiter? Was sind so die nächsten Pläne auch abseits Republika? Erstmal wieder Urlaub danach oder was steht noch so an in der Pipeline?
Also, nach Republika ist vor Republika, das ist immer so, wir werden uns sortieren müssen, das ist nochmal klar nach 2 Jahren diesem Corona-Shit, ich komme mal wieder darauf zurück, sollten wir die Show jetzt vernünftig hinbekommen, werden wir natürlich trotzdem evaluieren, wie das halt alles weitergeht, das heißt, das steht auf jeden Fall mal zeitnah an. Was Creator Broker Owner angeht, habe ich jetzt seit eigentlich Anfang oder sagen wir Ende 2021 ein super Team zusammen, wo wir mit neuen Formaten jetzt schon am Start sind, aber auch noch neue entwickeln wollen. Ich habe vor 2 Jahren ein Waldstück gepachtet, wo mir auch Corona dazwischen gekommen ist, wo ich schon ganz lange halt was in Richtung Forest Gardening und Permakultur machen wollte, jetzt nicht unbedingt ich persönlich, aber im Sinne von einem Rahmen schaffen, wo man sich mit den Themen halt der Nachhaltigkeit im Wald und Nahrungsmittelproduktion auseinandersetzt. Darauf habe ich Lust und will am Ende des Jahres dazu auch mal so ein Symposium machen. Ich weiß nicht, ob das was mit Medien zu tun hat, aber vielleicht kann man ja da nochmal sprechen. aber das ist so ein Thema, was ich wichtig finde, wo ich mehr machen will.
Cool. Und ich ergänze mal noch hier in deinem Jazzcafé Bergstraße 16.
Genau.
Auch 16. In Mitte kann man auch mal vorbeikommen. Und wir haben auch vor, mit dem Medianet hier ein ständiges Format ins Leben zu rufen. Das announcen wir dann nochmal zum richtigen Zeitpunkt. Und dann machen wir hier ein bisschen gemeinsame Sache. Andreas, wäre schön. Jetzt noch die letzte Abschlussfrage. Der Podcast heißt The Medium is the Message. Was ist denn deine Abschlussmessage, die du hier noch loswerden kannst, möchtest, willst?
Ich glaube, wir müssen in Berlin gucken, dass wir den Faden, den wir bis vor 2-3 Jahren hatten, halt verschiedene Teilbereiche der Medien- und Kreativbranche zusammenzubringen, auch jetzt nach der Krise nochmal revitalisieren. Dass also eben Plattformen, die es schon gibt, genutzt werden, wie das im Internet, aber eben auch die Republika oder anderes. Und wir gucken, dass nicht auch ständig Neues in die Welt gesetzt wird von öffentlicher Seite, von anderen Institutionen, sondern dass man vielleicht mal schaut, was es halt schon so gibt und eher einen Kassensturz macht als eine Portfolioerweiterung fürs Land. Und diejenigen, die sich angesprochen fühlen, wissen, wovon ich rede.
Vielleicht auch so ein bisschen so eine super Plattform, die, wo man einfach ein bisschen mehr kollaboriert statt konkurriert.
Absolut. Ja.
Vielen Dank, Andreas. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns mal wieder so ausführlich unterhalten konnten. Ja,
ich danke dir für die Einladung und wir sehen uns im Juni.
Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Also alles Gute, danke.
Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.